findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Hallo Julia.
Hallo Nina.
Wie schön, ich freue mich, dass wir zusammen in der Lunchbox sprechen.
Ich freue mich auch sehr.
Für alle, die uns hier heute zuhören, ich spreche mit Julia Liefke, sie ist Lehrerin und hat Digital School Story auch durchgeführt in Dortmund an einer Schule und da erfahren wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Und bevor wir da reinspringen, magst du dich vielleicht mit 3 Hashtags kurz vorstellen, die dich am besten beschreiben würden, Julia?
Ja, das mache ich gerne. Wobei mir das sehr schwer fällt, das auf 3 zu beschränken und die auch, glaube ich, sehr dynamisch sind. Aber ich versuche es trotzdem. Hashtag Austausch, gute Bildung für alle und Hashtag Demokratie gestalten.
Ach, spannende Hashtags. Da fallen mir zu allen gleich Dinge ein und dir wahrscheinlich noch viel mehr. Das sind ja Dinge, die ja sehr aktiv sozusagen auch alle sind und vielleicht ist es was dich ausmacht. Julia, willst du so ein bisschen mal Einblick geben, wenn du sagst Austausch, was ist dir da wichtig?
Wenn ich so darüber nachdenke, dann frage ich mich immer, warum ich eigentlich an so vielen Stellen trotz ja, vielleicht nicht immer bester Bedingungen, dann trotzdem irgendwie so an vielen Stellen glücklich aus Situationen herausgehe und muss eben rückblickend immer wieder feststellen, dass das an dem Austausch mit Menschen liegt, die entweder selber belastet sind oder neue Perspektiven eröffnen. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich das für mich so feststellen kann, kann ich mir vorstellen, dass das übertragbar ist, auch auf andere Menschen und Personengruppen. Und dass ich aber schon an vielen Stellen feststelle, dass wir uns die Zeit gar nicht dazu nehmen, also zu echtem Austausch. Es gibt viele Unterhaltungen, es gibt viele Monologe, aber sich wirklich irgendwie miteinander auszutauschen auf Augenhöhe, gleich welchen Alters und welcher Generation und welchem Hintergrund, das passiert an vielen Stellen, glaube ich, viel zu wenig. Und dem Ganzen wird viel zu wenig Raum gegeben. Ja, von daher brenne ich dafür. Und ganz viele Lebensentscheidungen, wenn ich auf meinen eigenen Lebenslauf so gucke, die sind einfach durch Austausch entstanden, dass mir jemand Impulse gegeben hat, dass mich jemand bestärkt hat in Situationen. Und von daher ist das mein Hashtag.
Der Hashtag gefällt mir gut und ist auch eins, das mir total nahe liegt, denn das ist ja auch das, was uns sozusagen ausgemacht hat. Ich glaube tatsächlich, ein echter Austausch, sich darauf einzulassen, unter nicht den normalen Standardbedingungen tatsächlich Digital School Story durchzuführen. Und vielleicht ist das jetzt auch der Startpunkt, dass wir da ein bisschen reinsteigen können in das Thema, nämlich was war damals für dich eigentlich auslösend zu sagen, du möchtest gerne Digital School Story an die Schule holen? Und vielleicht kannst du in dem Kontext auch so ein bisschen nochmal sagen, was seid ihr für eine Schule? Welche Themenstellungen habt ihr? Und was sind sozusagen auch Punkte, die euch bei Jugendlichen sehr stark beschäftigen? Und warum tatsächlich Digital School Story da für dich was war, wo du gesagt hast, das möchte ich unbedingt machen?
Ja, ich beginne vielleicht mal mit unserer Schule beziehungsweise mit der Schulform in Nordrhein-Westfalen. Ich arbeite an einer Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung, da im Sekundarstufen 1-Bereich, also mit Jugendlichen, Heranwachsenden bis zum Schulabschluss, bis zur Klasse 10. Und unsere Schule besuchen diejenigen Kinder und Jugendlichen, die ja, es zu einem hohen Anteil im Regelschulsystem versucht haben, die also auch schon eine gewisse Schulbiografie oder Lernbiografie mitbringen, bis sie dann aus dem gemeinsamen Lernen oder mit einem aktuellen AOSF, nennt sich das dann, also eben mit dem Status Förderschwerpunkt für emotionale und soziale Entwicklung, dann eben zu uns ins Förderschulsystem wechseln, zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Schullaufbahn. Das bringt unterschiedliche Schwierigkeiten mit sich. Und ja, wir sind im Grunde in dem Bereich oder in dem Förderschwerpunkt eben mit Kindern und Jugendlichen zusammen oder arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die ja im Grunde, das zählt eben zu den Lern- und Entwicklungsstörungen, also die eben im Lernen und aber besonders im emotionalen und sozialen Erleben eben entwicklungsverzögert sind. Und die sich im Grunde dem Thema Schule und Lernen aufgrund ihrer besonderen Belastungsfaktoren ja zu einem hohen Anteil verschließen und eben schwerer in der Form erreichbar sind. Das geht dann an vielen Stellen, also dadurch, dass wir ja sowas wie Inklusion in Nordrhein-Westfalen eben auch haben, quantitativ zumindest auch relativ jetzt im städtischen Bereich auch wirklich viele Regelschulen im gemeinsamen Lernen arbeiten und eben auch Förderschullehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen sind. Ja, da sind sehr, sehr viele Kinder auch mit Förderschwerpunkten, werden dort beschult. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn das eben nicht mehr greift, ist es dann der Wille der Eltern oder eben der Wunsch der Eltern, dass es dann an der Förderschule weitergeht. Genau. Ja, alltägliche Konfrontation im Grunde oder alltägliches Arbeitsumfeld bedeutet, dass wir eben ja sehr, sehr viel mit sehr herausfordernden Verhaltensweisen zu tun haben, dass es, dass die Kinder und Jugendlichen zu einem hohen Anteil eben ja ihre Förderbedarfe auch so in dem Bereich der Anstrengungsbereitschaft, geringer Motivation, gerade wenn wir jetzt auch an die älteren Lernenden denken, die eben dann eher so Richtung 8., 9., 10. Klasse gehen. Da auf jeden Fall ganz viel Förderung benötigen, um so in so einen, ja, in so einen Lernmodus zu kommen. Das sind zu einem sehr hohen Anteil Kinder und Jugendliche, die ein recht schlechtes Selbstbild von sich haben, ganz wenig Vertrauen in sich und ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ja, und davon einfach sehr eingeschränkt werden in ihrem Alltag. Ja.
Dann hast du ja sozusagen auch besondere Situationen, mit denen man auch tagtäglich zu tun hat, die man vielleicht auch gar nicht immer so vorhersagen kann, auch wie sozusagen der Schultag wird. Und wenn du dir das anguckst, was hat dich trotzdem dazu bewogen zu sagen, du möchtest eben aus dem regulären Umfeld so ein Stück weit raus und möchtest so eine Methode wie Digital Story tatsächlich ausprobieren mit den Jugendlichen?
Ja, am Ende sind wir da auch wieder beim Thema Austausch, das ich eben von euch erfahren habe, vor längerer Zeit auch schon. Und für mich immer neben vielen anderen Themen der Unterrichtsentwicklung immer wieder überlegt habe, was kann etwas für uns sein? Und wenn wir, da gibt es auch viele Bausteine, von denen ich ganz feste glaube, dass wir eben in unserem Bereich, in dem wir extrem strukturiert arbeiten, also unsere Unterrichtssettings sind sehr, sehr ritualisiert, sehr, sehr strukturiert. Es gibt ganz, ganz klare Absprachen, das ist alles auch nochmal schriftlich und bebildert und also die Kinder und Jugendlichen sind darauf ausgerichtet, weil es für uns bisher immer die einzige Möglichkeit war, ja, schulisches Lernen zu ermöglichen. Und dann habe ich eben immer wieder mir neue Dinge angesehen und wir, ja, uns umtreibt die Unterrichtsentwicklung arg, weil wir eben auch sehen, dass wir da dringend ran müssen, um eben nicht abgehängt zu werden. Und wir entlassen irgendwann in Klasse 10 dann Schülerinnen und Schüler in diese Welt, die dann leider doch auch anders funktioniert als das, was sie bei uns jahrelang erlebt haben. Und das hat mich dazu bewogen, weil ich dann eben gefragt oder mich gefragt habe, was ist aber auch der motivatorische Aspekt an einem Unterrichtskonzept? Also mir war klar, ich brauche irgendwas, was sie dann auch kriegen kann. Und das ist natürlich in der Zusammenarbeit mit Influencern als einem Berufsbild, was unsere Kinder und Jugendlichen auch nicht nur an unserer Schulform, sondern ja an, ja, glaube ich, einem sehr hohen Prozentsatz an Schulformen in einer gewissen Altersstufe für sich selber sich wünschen oder glauben, dass sie da mal irgendwann tätig werden könnten. Da glaubte ich eben, dass das ein sehr, sehr guter Zugang sein kann, auch wenn das, ja, wenn sie dabei gar nicht gemerkt haben, dass sie eigentlich viele andere Kompetenzbereiche angeschnitten haben und es gar nicht nur darum gehen kann, jetzt einen Influencer zu treffen. Aber es ist eine tolle Motivation. Und das hat sie eben auch getragen durch diesen Prozess.
Willst du noch mal so ein bisschen Einblick geben, auch was da sozusagen für dich auch mit ausschlaggebend war, auch zu sagen, du willst es wirklich ausprobieren? Das hast du natürlich gesagt, einmal die Motivation, aber dazu gehört ja auch noch ein Stück weit Mut, tatsächlich zu sagen, ich gehe da ran und ich probiere das, wenn man gerade vor der Herausforderung steht, dass eben ein Tag nicht immer absehbar ist, wie der sozusagen auch passiert. Warum hast du das trotzdem, diesen Schritt auch gemacht? Und vielleicht können wir dann so ein bisschen einsteigen auch nochmal und beleuchten mit, wie bist du da rangegangen und vorgegangen und wie hat sich das sozusagen dann auch bei dir so ein bisschen in den Alltag mit eingebunden?
Genau, also Mut ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und bei mir oder für mich war der Vorteil, konnte ich ganz gut aufbringen, weil eben jeder Tag anders verläuft. Jetzt kann man sagen, okay, ein sicheres Setting ist dann noch so das, woran sich auch Lehrkräfte festhalten können, um dann doch den Ausgang möglichst erzielen zu wollen, den sie sich im Vorfeld im Rahmen von Lernzielbeschreibungen wünschen. Am Ende sind wir natürlich irgendwie den ganzen Tag auf einer Bühne und wir versuchen eben durch sekündliche Entscheidungen Prozesse zu strukturieren und vorzugeben. Versuchen methodisch, didaktisch und im Vorfeld ganz viel ja schon zuvor entlasten, damit es möglichst so läuft, wie wir das denken. Und für mich war aber eben in der Situation mit dieser Lerngruppe klar, dass da ein hoher Anteil von Jugendlichen sitzt, die für mich auch durch das, was ich im Vorfeld anbieten konnte, die letzten, weiß ich nicht, 6 Monate, dass ich nicht mehr den Eindruck habe, ich kriege sie. Und wir dann gesagt haben, okay, also wir können jetzt so weitermachen und das ja auch im Team. Also das muss man auch ganz deutlich sagen, das war eine Teamentscheidung. Ich habe das vorgestellt und eingetragen oder reingetragen ins Team. Wir haben das sehr genau überlegt. Und ich habe dann sehr davon profitiert, dass ich eine Lernsanwärterin in der Gruppe hatte, die sofort gesagt hat, wow, okay, das ist echt ein Step, so von dem Setting, wie wir es jetzt bisher gefahren sind, zu diesem, aber natürlich bin ich da absolut dabei und die hat sich auch sehr, sehr eingebracht und auch ein Teamkollege von mir, der dann eben auch mit drin war, hat das ähnlich betrachtet. Und dieses Gemeinsame, wir probieren das jetzt aus, weil wir wissen, wir brauchen das dringend. Also die Kompetenzen, die da angespielt werden, das sind genau die, die in unseren Förderplänen stehen. Also wir wissen darum, dass unsere Jugendlichen dringend in ihrer Kooperationsfähigkeit gefördert werden müssen. Wir wissen, dass sie dringend Kritikfähigkeit gefördert werden müssen und. Und wir wollen auch unbedingt, dass sie aus ihrem ich kann eh nichts bewirken und ich habe das Bild von mir, dass mir auch sowieso keiner zuhört. Und ich bin irgendwie nichts, dass sie da jetzt mal rauskommen und wir ihnen den Raum, das versuchen wir immer, aber in dem Fall jetzt wirklich mal den großen Raum zu eröffnen und die größte Bühne und zu sagen jetzt, los, wir sind gespannt und wir versuchen euch an allen Stellen zu unterstützen, aber jetzt seid ihr gefragt. Das war für uns in dem Moment einfach ein ganz attraktives Format in einer Situation, in der wir glaubten, puh, jetzt ist irgendwie jeder Tag wirklich extrem zäh, lass es uns einfach jetzt mal ganz anders machen.
Das hast du total schön beschrieben. Vielleicht kannst du noch mal das Setup sagen. Wie viele Schüler haben dann gesamt teilgenommen? Und vielleicht, jetzt sagst du ja auch, es gibt sonst eben so einen festen Rahmen. Es gibt hier ja so ein bisschen einen Rahmen, aber in dem sich ja auch Schüler ein Stück weit dann freier bewegen. Wie habt ihr das gelöst, sozusagen diese Freiheit auch den Schülern tatsächlich zu geben oder gemeinsam zu gestalten?
Das war genau die große Hürde, vor der wir standen, zu wissen, dass es diese Freiheit jetzt ab sofort geben soll und dass die auch wichtig ist und die Sorge davor, dass sie zu groß sein könnte für unsere Schüler, dass der Step einfach von dem, was sie kannten, zu groß ist. Und wir haben im Grunde so einen doppelten Boden gebaut und wir haben sehr davon profitiert, dass wir im Vorfeld mit dem Rahmenplan, der eben ja auch zeitlich mit euch gemeinsam erarbeitet wurde, dass wir uns zum einen in diesem zeitlichen Ablauf sehr individuell aufstellen konnten und genau überlegen konnten, was geht nicht. Und zum anderen haben wir uns dann intern, ich glaube auch schon wirklich vor der Einführung in das Konzept schon überlegt haben, okay, aber wir werden wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle doch auch zugeben müssen. Also es wird ein bisschen Input von uns benötigen. Es war uns völlig klar, es wird in den kleinen Gruppen Und wir sprechen von 12 Schülern, tatsächlich auch ausschließlich männliche Lernende, die aus Klasse 9 und 10 zusammenkamen und da dann in Kleinstgruppen gearbeitet haben. Und uns war eben klar, dadurch, dass Kooperation und Kollaboration unsere absoluten zum einen Kernanliegen und zum anderen aber eben auch die größten Förderschwerpunkte sind oder Förderbereiche, war uns klar, wir werden da supporten müssen. Denn, und das ist dann eben dem Förderschwerpunkt so ein bisschen immanent, Überforderung bedeutet eben sofort oder in vielen Fällen eben auch Rückzug. Und den können wir, wenn der einmal eingetreten ist, immer nur sehr schwer wieder, da gelingt es uns in den wenigsten Fällen, die Schüler eben wieder zurückzuholen, wenn sie einmal für sich entschieden haben, dass das jetzt totaler Mist ist und dass sie das jetzt nicht machen. Und das kann der kleinste gesprochene Satz in einer Kleingruppe sein, der eben so ein so einen Effekt auslöst, dass jemand in die Verweigerungshaltung geht. Von daher haben wir personell auf jeden Fall wir haben sehr darauf geachtet, dass in den Stunden, in denen Digital School Story stattfindet, dass wir mit sehr vielen Erwachsenen im Raum sind. Wir sind nicht sofort in die Gruppensituation gegangen, aber es war klar zugeordnet. Ich bin zuständig für diese Kleingruppe und ich habe ein Auge drauf und ich habe ein sehr großes Ohr und ich höre, wenn da Tendenzen entstehen, die zu Konflikten führen können. Ich profitiere jetzt natürlich auch sehr davon, dass ich meine Schüler eben auch anders als das jetzt an den großen Systemen ist, halt sehr gut kenne, also auch seit mehreren Jahren kenne und da eben gewisse Verhaltensweisen dann antizipieren kann. Und so haben wir dann personell unterstützt. Wir haben aber eben an Stellen dann auch materiell beispielsweise unterstützt. Also wir haben versucht, im Vorfeld agile Methoden wie das Kanban-Board schon mal mit reinzugeben, zumindest bei Einzelnen, von denen wir davon ausgingen, dass sie jetzt andernfalls auch sehr schnell in Überforderung kommen würden. Ja, und so war das im Grunde in jeder Sitzung oder in allen Momenten immer wieder so ein sehr feinfühliges darauf achten und Impulse wahrnehmen, wo hakt es gerade und wo braucht es jetzt vielleicht einfach doch auch nochmal eine Leitung, aber immer in der Grundhaltung, eigentlich ist jetzt hier Freiheit angesagt. Und es gab auch ein Team, das muss man sagen, die haben auch wirklich genau nach dem, wie die Phasen eben angelegt sind, so haben die gearbeitet, eigenständig. Und wir sind zwischendurch wirklich nur beratend, kurz im Grunde aber auch nur, um zu fragen, so gibt es Schwierigkeiten, gibt es Hürden, können wir unterstützen? Nein, braucht man nicht. Gut, okay, dann bitte weitermachen.
Sau stark. Also finde ich total toll, dass es auch geklappt hat so, ja, also die Umsetzung. Und wir haben am Anfang gesprochen, ja, es braucht Mut, sowas zu tun und ich glaube auch tatsächlich Zutrauen und Vertrauen der Lehrkräfte, sich darauf auch einzulassen und zu sagen, ich gebe diesen Raum auch, also wirklich auch Respekt an dich, dass du das in der Form so gemacht hast. Jetzt brauchst aber auch neben dem Zeitaufwand sozusagen ja auch die Erkenntnis, es ist nicht der klassische totale Mehraufwand, der sozusagen von den Lehrkräften gefordert ist. Also ich möchte gerne so ein bisschen mal dahin, wie viel Aufwand war das für dich, dich auch so ein bisschen da reinzuarbeiten, um dieses K.O.-Kriterium auch vielleicht doch gleich wegzuschieben? Das ist dann einfach zu viel an Mehraufwand, das können wir gar nicht leisten. Also wie hast du das empfunden? Ist es niederschwellig genug, um da wirklich gut auch durchlaufen zu können für dich als Lehrkraft? Oder gab es da auch Themenstellungen, wo du sagst, da brauchst du uns sehr, sehr stark mit dabei oder da brauchst du noch anderes für dich und musst sehr viel mehr Zeit investieren, als du eigentlich gedacht hast?
Also für mich oder ich brauchte euch wirklich als Absicherung im Sinne von, es wird schon alles gut. und eben diese, immer wieder den, wir haben ja auch im Vorfeld dann eben Kontakt miteinander gehabt, eben diese Zuversicht. Es ist gut und es ist auch gut, wenn es am Ende nicht 5 Produkte, sondern vielleicht 3 sind, dann ist es auch gut. Und das war das, meine eigene Unsicherheit war im Grunde das, woran ich arbeiten musste. Der Unterricht, also was Planung angeht, war das eine absolute Vorentlastung, die durch euch und das zur Verfügung gestellte Material und auch durch den Ablaufplan, was da vorhanden ist, das hat mich in keinem Fall mehr Zeit gekostet als die Vorbereitung einer Unterrichtsreihe, in gar keinem Fall. Ich würde sogar sagen, in der Tendenz eher weniger, weil ich eben auch vorbereitetes, also weil im Grunde die Phasierung klar war. Es war das Ziel, war ganz klar strukturiert. Wir haben vorgegebene Kompetenzraster, wo wir eben auch sehen, wie kann ein Prozess laufen. Und dadurch, dass die Gruppen wenn man jetzt noch davon ausginge, dass in der Gruppenarbeitsphase eben auch längere Phasen des eigenständigen Arbeitens möglich gewesen wären, oder das ist ja in anderen Schulformen, ist das ja auch möglich durchaus, dann ist es eine absolute, also vom Zeitaufwand auf jeden Fall unter dem durchschnittlichen Zeitaufwand für Unterrichtsreihen, auf jeden Fall.
Spannend. Kannst du so ein bisschen, lass uns mal reingehen in die Anfänge auch. Wie haben die Jugendlichen das so aufgefasst am Anfang? Also was war, wie seid ihr da rangegangen, denen auch zu sagen mit dem Projekt? Ihr habt ja auch selber ein Video aufgenommen, um das sozusagen als Start zu nehmen. Und wie wurde das angenommen und wahrgenommen von den Jugendlichen, dass sie in so einem Rahmen oder so ein Projekt jetzt auch durchführen dürfen?
Also das war für uns auch sehr, sehr spannend, ein sehr spannender Moment. Wir haben uns im Vorfeld im Team so verständigt, dass unsere Lernsanwärterin ein Video von sich aufnimmt und uns auch sehr stark an den Beispielen orientiert, die ihr eben auch zur Verfügung stellt. Und das hatte uns im Grunde auch schon wieder so den ersten Step der Sorge genommen, nämlich dieses, oh Gott, jetzt müssen wir da irgendwas total Hochtrabendes irgendwie produzieren. Und ja, dann haben wir uns die Videos angesehen und haben gesehen, nee, das ist ja gar nicht, das ist ja auch gar nicht das Ziel der Aktion, sondern wir wollen ja eigentlich zeigen, wie es nicht geht, so mehr oder weniger. Das ist uns dann sehr gut, oder das ist meiner Lernsanwärterin super gelungen. Es war wirklich ein richtig schlechtes oder also so ein, ja, auch sehr humorvolles Video, wo sie sich auch selber inszeniert hat und das bei den Schülern super angekommen ist, im Sinne von, es gab ganz viele Lacher, es gab ganz viele Nachfragen, was das denn jetzt eigentlich soll. Und sie hat es aber trotzdem, ist es ihr trotzdem gelungen, auch die Themenstellung im Grunde in diesem Video mitzutransportieren. Und da wurde es dann aber im Grunde so ein bisschen hakelig. Also während sie das Video unfassbar lustig fanden und jetzt auch mal erstmal so diesen Zugang über, hey, da versucht jemand jetzt so ein Influencer-Video zu machen, was aber eigentlich halt gar kein Influencer-Video ist. Und sie thematisiert das auch halt so ganz deutlich in ihrem Video. Naja, und dann kommt sie aber schon im Grunde mit dem, es soll jetzt im weiteren Verlauf darum gehen, dass ihr Videos dreht, so weit, so gut, das war noch okay. Aber dann kam eben das Thema und das war dann ja wieder, oder das war dann natürlich ein schulisches oder ein fachliches. Und damit kamen wir in die erste Widerstandsrunde, weil dann die, also es gab dann eine Kleingruppe, die sofort gesagt hat, nee, aber wenn, dann wollen wir das zu einem anderen Thema machen. Und weitere, die dann sofort sich zurückgelehnt haben, weil dann so dieser, ja, das so eintrat, oh Gott, das schaffe ich nicht. Dass sie das jetzt so gemacht hat, das ist ja lustig und dass wir uns vielleicht auch mit Influencer beschäftigen, meinetwegen, aber dass ich jetzt selber was drehen soll, das geht nicht. Und da dann auch sofort reinzugehen und eben sehr deutlich zu machen, davon haben wir dann auch profitiert, dass wir das wiederum von euch im Vorfeld wussten. Es geht nicht darum, uns persönlich zu zeigen. Niemand muss sein Gesicht zeigen, der das nicht möchte. Wenn man es nicht möchte, muss man auch gar nicht seine echte Stimme benutzen. Mhm. Es gibt einfach technische Möglichkeiten, das komplett zu umgehen. Und es ist trotzdem ein super gutes Video, das an der Stelle direkt so mit reinzugeben, auch nochmal in 1:1, also eben zu versuchen, da auch Sorgen und Ängste direkt zu nehmen. Das hat dann dazu geführt, dass es in eine erste Arbeit kam. Dann war natürlich die erste Arbeit jetzt aus diesem großen Thema, also in unserem Fall war es Naturwissenschaften, optische Täuschungen war unser Oberthema. Daraus sollten jetzt ja in den Kleingruppen Teilthemen erarbeitet werden. Das war eigenständig in der Form so nicht möglich. Und da haben wir eben auch nochmal ganz stark gemerkt, und das ist dann wieder im Rahmen von Diagnostik auch total wichtig für uns gewesen, dieses Fragen stellen, das ist den Schülern gar nicht richtig möglich. Also dieses große Ganze klein zu brechen, da fehlt es an vielen Stellen und da das ist zu groß. Da brauchen sie Orientierungshilfe. Das ging im Gespräch dann ganz gut oder auch im Zeigen von einem Tableau, wo auch nochmal, sie hatte dann dadurch, wir hatten ja diesen zweiten Boden vorbereitet, weil wir wussten, da wird schon eine kritische Phase eintreten. Und dann gab es eine Gruppe, die durfte sich dann anhand einer groß ausgefertigten Mindmap sich kurz orientieren und austauschen und dann eben für sich ein Teilthema rausziehen. Und ja, dann ging es eben in die Recherche.
Cool. Also das heißt, ihr habt sozusagen die anfänglichen Themenstellungen auch gut meistern können, um dann auch wirklich richtig ins Arbeiten zu kommen. Wie hast du dieses Arbeiten bei den Schülern dann tatsächlich erlebt?
Sie waren fast alle sehr, sehr interessiert daran, technisch zu arbeiten, also jetzt möglichst direkt zu drehen, wenn auch einige sich nicht zeigen wollten. Das war eben auch klar, dass das eher dann eben Bilder sein würden, die sie zeigen. Das war eine hohe Motivation. Jetzt ist aber ja eben vorgeschaltet, halt wirklich eine fachliche Recherche, um dann eben auch in das Storytelling einzusteigen. Und das war dann genau die Hürde, weil diese, ich will das aber jetzt, also das ist ja eben so dieses, diese Impulse, die eben dann eben auf diesem Förderschwerpunkt so dazu gegeben sind, diese, ich will das aber dann jetzt auch sofort und ich kann das jetzt nicht aufschieben und ich muss das auch nicht recherchieren. Das war dann kribbelig. Wir haben das ganz gut hinbekommen, indem wir das auch dann zum Teil personell unterstützt, also sprich auch angeleitet haben, versucht haben, Fragen zu stellen, die dann eben auch nicht sofort beantwortbar waren. Und dann kamen sie in so einen, ach, ich muss da vielleicht doch nochmal reingucken und vielleicht habe ich das auch, also es gab auch eine Gruppe, die wollte sich zunächst mit dem Gehirn und den Abläufen im Auge und der Rückkopplung im Gehirn beschäftigen. Das haben sie am Ende dann auch gemacht. Sie sind aber, als sie gemerkt haben, dass das doch auch echt komplex ist und dass man da doch sehr viel und sehr tief auf sich erstmal einlesen muss, sind sie kurzfristig gescheitert und wollten dann im Grunde nur 3 Bilder zeigen und dann war das für sie jetzt im ersten Moment erklärt. Das ist natürlich da immer wieder so in die Kritikphase einsteigen zu müssen. Das ist unfassbar anstrengend für die Schüler. Aber sie haben es getan und sie haben das Video, was sie zunächst gedreht, also sie haben auch immer schon wieder Teile gedreht, aber das, was am Ende gezeigt wurde, war dann ein ganz anderes als das, was sie am Anfang mal glaubten, jetzt damit fertig zu sein.
Also ich finde es total spannend, dir zuzuhören, weil es zeigt eben, wie viel möglich ist, ja, und das beeindruckt und begeistert mich tatsächlich total, Julia, dass die Schüler das auch wirklich wahrnehmen konnten und auch tatsächlich ein Stück weit Wirksamkeit vielleicht nochmal anders erfahren. Jetzt ist ja dann sozusagen dieser große Punkt, auch wo man hinarbeitet, nämlich man hat dann diese Q&A-Session und wir sind dazu geschaltet. Wir haben das ja im Vorfeld auch vorbereitet. Kannst du da nochmal sagen, was waren so deine Themenstellungen und vielleicht auch Ängste, die du hattest, was da passiert? Und wie hat sich das hinterher tatsächlich auch für dich dargestellt, diese tatsächliche Q&A-Session, wie ich mit dem Creator tatsächlich auch zugeschaltet war?
Ja, also für uns ist das natürlich in dem kleinen System, in dem wir so unterwegs sind, in unserer kleinen Förderschule, ist das ein sehr, sehr besonderer Moment. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern zusammen. Das ist es nicht, aber dass jemand digital sich dem Unterricht, also wir machen das dann außerunterrichtlich, aber dass es unterrichtlich wirklich Kooperationen gibt, das ist für uns selten. Also im Haus gibt es die ganz viel, wir hospitieren ganz viel und wir versuchen uns da gegenseitig zu beraten, das schon. Aber von außen ist es eben was anderes. Und für mich waren viele Dinge, die ich eben unter Digital School Story verstand und die ich glaubte, die wichtig sind, nämlich zum einen auch sowas wie Gruppengröße. Also es kann nur kollaborativ und kooperativ gearbeitet werden, wenn es eben auch mehr als 2 Menschen sind, die miteinander in den Diskurs gehen. Und in unserem Fall ging das an einigen Stellen nicht auf. Das hatte jetzt mit Erkrankungen Einzelner zu tun, das hatte aber auch mit so starken Konflikten zu tun, dass einfach Gruppen nicht mehr weiter produktiv hätten an einer Sache arbeiten können. Und in der Q&A-Session war es dann so, dass teilweise 2 Personen für ein Video vor dem vor dem Bildschirm saßen. In einem Fall sogar ein Video von einem Schüler vertreten wurde, der das auch tatsächlich am Ende eben nicht in Kooperation mit jemandem anderen produziert hatte. Und das waren für mich im Vorfeld so, also Erwartungshaltung von außen, ja, wir bekommen die Möglichkeit, jetzt sowas durchführen zu dürfen, was wir als sehr, sehr wertschätzend empfunden haben. Und dann liefern wir nicht, ne, so ein bisschen so, dann machen wir es einfach ganz anders. Und das war so ein Moment, wo ich im Vorfeld dachte, oh Mist, das ist jetzt echt irgendwie, ja, das ist vielleicht auch so ein Lehrkraftding. Das ist jetzt irgendwie unangenehm, da will jemand uns was Gutes tun und dann kriegen wir es gar nicht so richtig so hin, wie es eigentlich angelegt war. Naja, und dann kam aber dieser Termin oder dann schaltetet ihr beide euch zu und mir war eigentlich sofort im Aufschlag klar, das wird jetzt hier gar nicht, das hat jetzt hier gar nichts Negatives, sondern das ist jetzt gerade irgendwie ein total goldener Moment für uns alle. Durch eure Ansprache, durch die Jungs, die ich da sitzen sah und irgendwie auf einmal ganz, ganz mit sich irgendwie waren, so ganz ruhig und konzentriert bei der Sache, weil sie selber jetzt auch so gar nicht wussten, was passieren würde. Und aber trotzdem nicht, also das lag aber dann auch an eurer Ansprache, trotzdem nicht der Moment entstand, wo jetzt jemand plötzlich vor lauter Sorge sofort auch den Raum hätte verlassen müssen, sondern Naja, als der Erste sich dann getraut hat zu sagen, nee, komm, dann starten wir jetzt mit meinem Video und schauen uns das alle an. Bis dahin hatte es der Rest der Gruppe hatte, die haben sich auch gar nicht gegenseitig schon mal irgendwie was gezeigt. Das war für alle ganz neu, was dann gezeigt wurde. Und als das dann mit einem riesen Applaus irgendwie endete und der Creator, der dann für uns eben zuständig war, der
genau,
David,
Herr David dann, war das.
Ja, ne? Genau. Der dann anfing, sein Feedback zu diesem Video zu geben, auf einem Niveau, also ich hatte so den Eindruck, der ist ihm begegnet, auf so einem, ja, so ein Stück weit so ein wissenschaftliches zum Thema, wie mache ich eigentlich ein Video, was brauche ich eigentlich, wie erreiche ich wirklich Menschen damit. Und aber das, was sie zur Verfügung gestellt haben, hat er so groß gemacht, womit ich einfach gar nicht gerechnet hatte, weil ich mich im Vorfeld auch, glaube ich, gar nicht mit dem Thema so richtig tief, was braucht ein gutes TikTok-Video, beschäftigt hatte. Und plötzlich wurde daraus so eine richtig große Sache. Und es waren so viele gute Dinge in diesen Videos, die er sofort ad hoc referieren konnte und den Jungs so richtig wertschätzend zurückspielen konnte. Das habe ich so in der Form überhaupt nicht erwartet, dass das möglich ist durch das, was wir angeboten haben.
Wie haben die Jugendlichen das so für sich empfunden? Habt ihr danach sozusagen auch nochmal selber darüber gesprochen, wie dieser Moment so war und wie sie das auch selber empfunden haben?
Ja, also das ist das unheimlich Schöne an unserem Förderschwerpunkt, mit dem wir arbeiten dürfen, dass das eben durch die Impulsivität auch sofort im Grunde dem ganzen Raum gegeben wird. Also das war im Grunde mit Abschalten des Bildschirms sofort so ein, ja, so eine totale Dynamik von, boah, das war jetzt aber echt krass, oder? Und hast du dir das, weißt du auch noch, was der gesagt hat? Und dann kam man auf einmal auch über die Gruppen hinweg miteinander in Austausch und begann darüber wieder nachzudenken, was Herr David jetzt da irgendwie zu den Videos gesagt hat. Und wann man denn dann auch jetzt in die Überarbeitung gehen könnte und was, das setze ich aber auf jeden Fall um, was der da gesagt hat. Das ist ja auch voll einfach, was der gesagt hat, das mache ich. Und da war die Motivation total hoch. Und wir haben ihn dann im Grunde in den Folgetagen immer wieder aufgegriffen, weil er eben auch ein Buch veröffentlicht hat, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und er war über einen gewissen Zeitraum war er eigentlich Teil unserer Klasse, muss ich sagen.
Also es klingt so schön, weil das irgendwie das Projekt so ein Teil von euch da geworden ist und wir auch teilhaben durften, wie sozusagen auch Lernen anders gestaltet sein kann. Und wenn wir darauf gucken, was wir für Situationen draußen auch im Moment vorfinden, dann ist es ja gar nicht so leicht. Also wir haben ein riesiges Demokratiethema, wir haben riesige Dinge, wo man über Inklusion anders nachdenken muss, wir brauchen sehr viel mehr Chancengerechtigkeit. Wie schätzt du das ein? Ist Digital School Story eine Möglichkeit, an solchen Themenstellungen auch ganz konstruktiv Dinge an Schule zu verändern, Julia?
Das teile ich zu 100%. Ja, das würde ich auf jeden Fall genauso sehen. Und ich habe auch im Nachhinein der Durchführung immer wieder gedacht, dass das Thema, was wir jetzt hatten, war jetzt ein naturwissenschaftliches. Ich glaube, hätten wir auch einen anderen Themenbereich aufgegriffen, hätten wir auch noch eine höhere Motivation erreichen können. Denn das ist schon so, also alle Bereiche, die sie wirklich, also optische Täuschung, ja, das ist auch etwas, was uns im Alltag begegnet. Das ist was, was irgendwie auch mal Relevanz haben kann, wenn ich irgendwo irgendwas sehe, was vielleicht nicht so wirklich so ist. Aber wenn es um die Lebensbereiche geht, und da sind wir eben ganz, ganz dolle beim Thema Teilhabe, da sind wir beim Thema Demokratie und Selbstwirksamkeit und also kann ich mir zig Bereiche vorstellen, wenn wir da mit den Kindern und Jugendlichen dann mit Digital School Story sie ihre Geschichten erzählen lassen, dann können wir erstmal alle noch ganz schön viel lernen. Und da haben wir einen ganz wunderbaren Zugang geschaffen.
Genau, also deswegen, das muss man ja nochmal sagen, es war jetzt wirklich auch ein MINT-Projekt sozusagen, in dem das stattgefunden hat. Oder überhaupt der MINT-Kontext ist natürlich auch sehr herausfordernd. Trotzdem finde ich das super klasse, dass du dich daran getraut hast, weil ich glaube, natürlich hat das eine andere Wirksamkeit nochmal, wenn man andere Themenstellungen auch wählt. Aber es zeigt eben auch, dass auch sowas möglich ist. Das finde ich nämlich großartig, dass es auch in sowas gehen kann. Wäre das was, wo du jetzt auch sagst, so das möchtest du wieder an die Schule holen oder denkst du auch drüber nach, wie kann man sowas als Methode auch tatsächlich mit implementieren?
Ja, also das ist auf jeden Fall was, auch dieses, dieser Teil davon, also Storytelling, also ich sag mal so Videos zu drehen, das ist an vielen Stellen bei uns auch immer mal wieder Thema. Da sind wir jetzt eher so bei Erklärvideos und sowas, aber das ist uns jetzt gar nicht so ganz fremd. Storytelling ist was, was wir eigentlich eher in den unteren Jahrgangsstufen, also eher so im Beginn der Sek 1 immer mal wieder angehen und was ich wirklich auch in den letzten anderthalb Jahren irgendwie ganz aus dem Blick verloren habe, wo ich aber glaube, dass ich jetzt ganz unbedingt wieder ansetzen möchte, weil das eben eine ganz wunderbare Möglichkeit ist. Und wenn wir über das Thema Online und dieses ewige Konsumieren sprechen, dann glaube ich oder dann wünsche ich mir sehr, auch noch ein weiteres, erstmal Digital School Story nochmal machen zu können, aber auch für mich nochmal in meiner Unterrichtsentwicklung viel stärker diesen Aspekt von nicht bitte nicht alles nur konsumieren, lass uns was zusammen schaffen, lass uns was zusammen machen und auch deine Geschichte ist für uns alle wichtig und anschauenswert oder lesenswert oder auch welches Medium auch immer man da nutzt. Aber das wird für uns in den verbleibenden Zeit, also die werden uns ja eben auch leider nächstes Jahr, wie man sieht, aus ihrer Sicht vielleicht auch anders, aber das ist sehr kontrovers, aber Ende nächsten Schuljahres verlassen. Ich würde mir sehr wünschen, wir könnten auch tatsächlich nochmal zu einer anderen Themenstellung genau das ausprobieren. Aber ich nehme eben auch viele Teile mit in meinen Unterricht.
Genau, also das ist vielleicht jetzt nochmal ein Aspekt, den ich nämlich beleuchten wollte. Selbst wenn man Digital School Story so einmal durchgeführt hat, wie bleibt es denn sozusagen da? Also was sind so auch Elemente, die du rausgenommen hast für dich, wo du sagst, auch da habe ich mich selber jetzt entwickelt, das hatte ich so gar nicht gehabt und das kann ich trotzdem auch dauerhaft in meinen Unterricht integrieren oder einbinden.
Ja, also ganz auf jeden Fall agile Methoden wie das Kanban-Board, das nehme ich mir seit über einem Jahr vor, dass ich das ganz unbedingt installieren möchte, so wie das halt häufig ist. Hat mir dann doch der letzte Stupser gefehlt, es zu tun. Jetzt hängt eins in der Klasse. Das ist jetzt für alle auch klar, was das bedeutet. Jeder arbeitet damit mal mehr, mal weniger. Oder ne, auch ich muss gucken, an welchen Stellen machen wir es, an welchen machen wir es nicht. Das ist für mich schon mal ein totaler Mehrwert, weil es mich auch so entlastet zu wissen, ich habe es jetzt endlich mal getan. Also wir haben, glaube ich, als Lehrerinnen und Lehrer so viele tolle Ideen und denken immer, da müssen wir jetzt nach und das müssen wir. Und dann ist der Kopf irgendwann so voll, dass wir dann irgendwie doch nur einen kleinen Teil davon angehen. Und das war für mich ein absoluter Mehrwert. Storytelling habe ich gerade schon gesagt, das möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder stärker fokussieren, auch wenn die in ein Alter kommen, wo so ein, ach nee, jetzt hier schon wieder irgendwie was von mir und irgendwas so, das ist super anstrengend für mich und aber eben auch natürlich für die Schüler und das bleibt auf jeden Fall und es bleibt aber eben auch der Gedanke dahinter, diese Öffentlichkeit herzustellen für eben diese Kinder, die erstmal überhaupt keine Lobby, keine Öffentlichkeit haben. Und das war für mich ein großer Mehrwert und das möchte ich weiterverfolgen, eben auch so einem Content Creator oder eben anderen Gruppen von Menschen, die eigentlich sehr, sehr viel mit Kindern und Jugendlichen ja auch zu tun haben, auch unsere Kinder und Jugendlichen zu zeigen und sie dort eben deutlich werden zu lassen, dass es sie gibt.
Ich würde gerne jetzt haben wir ganz viel über das Projekt geredet. Ich glaube, ganz viele haben vielleicht auch tolle Einblicke bekommen und können bestimmt auch bei Fragen dich auch ansprechen. Also auch da, wenn der Podcast live ist, sozusagen auch die entsprechenden Links mit reinpacken, sodass man da eben auch schauen kann, wo sitzt du denn eigentlich und kann man dich auch ansprechen nochmal. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich eben auch traut, mal auszuprobieren. Ich würde mit dir gerne einmal nochmal in deine Vergangenheit selber nämlich reinspringen, nämlich in deine Schule. Wenn du an deine eigene Schulzeit jetzt nochmal so zurückdenkst, was ist denn da eigentlich bei dir hängen geblieben?
Aber das ist eine total schöne Frage. Die habe ich mir vor Jahren mal irgendwann, ich glaube, sie ist mir auch sogar gestellt worden und ich musste sagen, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Schulzeit tatsächlich. Ich war ein Mädchen, was sehr gerne zur Schule gegangen ist. Das ist in meinem Freundeskreis nicht überall so gewesen, aber für mich persönlich war das so. Aber die Dinge, die mir wirklich hängen geblieben sind, das sind die ganz einzelnen Glanzlichter. Also mir ist in Erinnerung geblieben, dass wir mit der Schule auf eine Demonstration in die Innenstadt gegangen sind, was damals, glaube ich, da haben sehr viele Schulen dran teilgenommen. Ich glaube, es war gegen den Irakkrieg, meine ich. Das müsste ich jetzt aber nochmal genauer überlegen. Dann gab es ein ganz großes Event in der Schule, wo die Schülervertretung in der Planung ganz massiv mit oder sehr ja, tief mit in die Planung eingestiegen ist und so, wirklich die kleinen Glanzlichter, die hängen geblieben sind. Und das ist auch immer wieder das, was mich, das sind aber ja auch die Steps, die eigentlich für Menschen, die im System arbeiten, immer auch so dieses on top ist, also diese Mehrbelastung, mhm. dieses ach, das jetzt auch noch und jetzt hier auch noch ein Frühlingsfest und da müssen wir auch noch. Aber das sind genau die Momente, die in den Köpfen, glaube ich, die in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler stecken bleiben und die sie auch wachsen lassen und die unfassbar wichtig sind, auch obwohl wir keine Ressource dafür bekommen, obwohl wir das vielleicht viel dann eben im Nachmittagsbereich oder was auch immer tun. Aber das sind die, ja, daran erinnert man sich irgendwie zurück.
Vielleicht ist sozusagen für die Jungs auch die DSS-Durchführung sozusagen auch was, mhm. an das sie sich vielleicht in ihrer Schulzeit mit zurückerinnern. Wolltest du eigentlich schon immer Lehrerin werden oder wann ist der Gedanke gekommen, ich mache das und warum auch gerade in dem Bereich Sonderpädagogik nochmal?
Ja, das sind sogar zwei Fragen. Also Lehrerin wollte ich nie werden, fand ich immer unfassbar uncool, obwohl ich ganz tolle Lehrer, also es war auch ganz, ganz, ganz merkwürdig, ganz komplex, weil ich eigentlich ganz tolle Lehrer hatte, ja, sonst hätte ich auch nicht so eine gute Schulzeit gehabt, aber ich wollte das selber nicht werden. Ich konnte mich damit gar nicht identifizieren. Ich fand das ganz fürchterlich uncool und irgendwie konservativ und blöd. Und habe aber dann ja so ein bisschen aus Interesse Deutsch und Geschichte studiert. Zunächst erstmal im Bachelor, dann ist man ja noch nicht festgelegt. Mhm. Und um den Step in den Master zu gehen, musste man, wenn man die Absicht hatte, vielleicht doch mal irgendwann ins Schulsystem zu wollen, ein Praktikum, schulpraktische Studien machen. Und in dem Moment war ich an einer Schule, an ein Referendar angedockt. Und da sind wir wieder beim Thema Austausch. Und ich sollte dann also eine Stunde zeigen in der Klasse 5, Märchen, werde ich auch nie vergessen. War ganz süß und ganz nette Kinder und alles toll. Und der hat danach dann in der Nachbesprechung zu mir gesagt, also entschuldige mal bitte, aber wenn du das jetzt nicht werden willst, was denn dann? Also das ist ja jetzt irgendwie total bescheuert, dass du das nicht machen willst. Das hat dir doch Spaß gemacht. Du hast da gestanden, gestrahlt, die Kinder fanden es gut. Also was spricht dagegen, diesen Beruf zu erlernen? Ja, und dann habe ich das irgendwie gemacht, auch ein Stück aus Sorge davor, was man jetzt sonst auch mit Deutsch und Geschichte machen sollte. Mhm. Aber dieser Mensch, ich weiß den Namen nicht mehr, aber das war damals so meine Initialzündung. Und dann habe ich gesagt, ja komm, okay, dann mache ich das jetzt halt. Und bin dann so im Referendariat damals gelandet. Allerdings zunächst, darauf war mein Studium ausgerichtet, Sek 1, Sek 2. Also ich habe dann erst das Regelschullehramt quasi auch mit Lehrerlaubnis abgeschlossen, dann nach 2 Jahren Referendariatszeit an einem Gymnasium. Und das war auch alles soweit okay. Das war aber gerade zu einer, oder es war jetzt auch ein relativ gutes Examen, das war alles in Ordnung. Aber es war aber zu einer Zeit, in der wir die Situation hatten, und das kommt ja immer so wellenartig und auch ist auch gar nicht vorhersehbar, dass wir einfach keine Stellen hatten, aber sehr viele mhm. Menschen, die gerade fertig wurden. Und ja, so bin ich dann eben erstmal in ein Angestelltenverhältnis gewechselt, auch an ein Gymnasium in Hagen. Und das war auch alles gut und ich habe da auch sehr gerne gearbeitet. Zu der Zeit aber war in Nordrhein-Westfalen gerade die große offensive Inklusion. Und in meiner Klasse saß ein Kind mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Mhm. Nur leider wusste das keiner und es wusste auch leider niemand so richtig, was man jetzt tun sollte, wenn ein Kind im laufenden Unterricht irgendwie ständig unter statt am Tisch irgendwie sitzt. Und ich fand das total spannend. Und ja, bin dann irgendwie auch wieder über Austausch darüber, dass mir dann nämlich eine Kollegin sagte, ja, weißt du denn, dass man sich auch an Förderschulen bewerben kann, wenn du das jetzt so spannend findest? Ja, das habe ich dann irgendwie gemacht und so ist wieder eins zum anderen gekommen und habe dann später die Lernbefähigung quasi nachgeholt, berufsbegleitend. Und bin jetzt heute an der Förderschule und möchte da auch nicht mehr weg, muss ich sagen.
Spannend und es braucht so viel, so Menschen wie dich, die genau darin den Wert sehen und sich eben ja auch trauen, auch Dinge anders zu machen und da auch eine ganz große Chance für die Jugendlichen darin liegt, dass es so Menschen wie dich gibt und auch wie deine Kollegen und Kolleginnen, die jetzt da bei dem Projekt auch mit dabei waren, das tatsächlich zu tun. Also vielen Dank. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch tatsächlich das Projekt so ein Stück weit mitzukriegen. Also du hast uns auch viele, viele Einblicke gegeben und auch jetzt teilhaben lassen nochmal an dem, was auch für die Jugendlichen da wichtig bei war oder was sie auch mitnehmen konnten. Das finde ich immer das Wichtigste, nämlich dass die Schüler davon eben auch ganz massiv profitieren, wenn sie Digital School Story machen und tatsächlich eben auch persönlich wachsen können. Denn ich glaube, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der für dich wichtig ist, zumindest ist es so für mich, junge Menschen in der Entwicklung zu sehen, wie sie sich quasi entwickeln und wie sie wachsen. Das ist, finde ich, echt ein großes Geschenk tatsächlich.
Ja, dankeschön für dieses tolle Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und hör mal, bevor wir jetzt rausspringen, tatsächlich habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, nämlich wie du dir die Schule ja wünschen würdest, wenn du die auf einem grünen Campus neu machen könntest. Was wären für dich Dinge, die bei der Schule nicht fehlen dürften?
Also ich habe vor einigen Jahren mal an einer Zukunftswerkstatt teilnehmen dürfen. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Da durften wir sehr interdisziplinär zusammenarbeiten und uns unsere eben auch so in den blauen Dunst hinein, unsere Traumschule bauen. Mhm. Was mir davon hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass das, aber das ist jetzt wirklich in ferner Zukunft gedacht, ein Lernraum ist, der eigentlich mit diesem institutionellen Lernen, wie wir das heute verstehen, nicht mehr, eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, sondern eigentlich ein Ort ist, an dem Menschen im Rahmen von lebenslangem Lernen zusammenkommen und gemeinsam geöffnet für alle Personengruppen und auch für alle Impulsgeber in irgendwie zusammen sich weiterbilden. Das ist aber wirklich was ja, was nicht wahrscheinlich im Laufe auch meiner Berufstätigkeit nicht mehr eintreten wird. Aber für den Moment glaube ich, also klar, ich kann mir jetzt irgendwie ein tolles neues Gebäude vorstellen und wir brauchen auch dringend andere Lernräume. Wir brauchen ganz, ganz viele Dinge, die jetzt wirklich so in den finanziellen Rahmen mit anspielen. Aber das, was ich mir wünsche für die Systeme, wie sie eben da sind und wie wir haben jetzt auch im Moment halt keine anderen. Wir haben einen Bildungsnotstand und wir müssen dringend daran, das ist keine Frage. Und dafür wünsche ich mir, oder das ist mein Traum, irgendwie ganz viel Mut aller Beteiligten, ganz viel Hands-on irgendwie so im Kleinen, Dinge einfach mal auszuprobieren, zu machen, möglicherweise zu scheitern, wieder neu auszuprobieren. Im Kleinen, also sprich die Menschen, die es alltäglich in der Praxis tun, aber auch die Menschen im Großen, also im bildungspolitischen Bereich, sich einfach mal zu wagen, Dinge zu entscheiden und immer für sich auch klar zu haben, wir können das irgendwann auch nochmal überdenken, das ist nicht in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit, aber wir müssen schneller werden in unseren Entscheidungen und wir müssen das Ganze ein bisschen schneller an den Start bringen, sonst überrollen uns irgendwann Dinge, die wir so alle auf keinen Fall wollen.
Ach, was ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich glaube, jeder hört gerne zu hier. Ich könnte dir echt noch Stunden zuhören. Und das heißt nur, wir machen DSS nochmal und wir schauen auch, wie wir gerade in dem Thema Inklusion auch weiter vorankommen können, um die Erlebnisse, die du auch hattest, nicht als Eintagsfliege zu haben, sondern auch ganz vielen anderen Lehrkräften mit zu ermöglichen und damit natürlich eben auch der wichtigsten Gruppe, nämlich den Schüler und Schülerinnen, junge Menschen, damit sie sich eben auch entwickeln können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Ich danke dir, Lina. Dankeschön.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.